somewhere is burning, it's a fire, and you are a fireman. You are going down there with the water and you are giving your best to save the season. I didn't want that anymore.
Heute geht's mal mit Blaulicht und Volldampf rein bei uns in die neue Folge Postgame, präsentiert von Tipico Sportwetten. Wir haben's mit der Feuerwehr zu tun, und zwar die nicht wirklich Feuerwehrmänner sind, Gott sei Dank. Die sind bei mir an der Seite, denn sie sind Journalisten und Basketball-Experten. Rupert in Hamburg, grüße dich.
Grüß dich, aber als Journalisten zündeln wir auch ab und an und legen ein paar Feuer. Und heute hier im Podcast legen wir los wie die Feuerwehr. Also nichts wie war da nach München zu Robert.
Genau, Robert ist nämlich auch mit am Start. Grüße dich.
Ja, in diesem Sinne ein herzliches Servus in die Runde. Ja, Feuerwehrmänner ist ein spannendes Stichwort. Den Oberfeuerwehrmann der Liga haben wir ja zurück. Jetzt auch mit seinem ersten Pflichtspiel Ingo Freier in Heidelberg. Und Sascha Filipowski, wir haben ihn im Intro gehört, der will ja kein so richtiger Feuerwehrmann sein. Ich glaube, er hat genug davon.
Das hört ihr definitiv später noch. Wir haben ein langes, ausführliches Gespräch mit dem aktuellen oder einem der Contender auf den Coach des Jahres geführt, mit Sascha Filipowski, über den Würzburger Erfolg, den aktuellen, und wie er die Lage dort insgesamt einschätzt, warum er überhaupt in Würzburg gelandet ist. Das ist auf jeden Fall eines der Themen, auf die wir hier genauer eingehen wollen. Frauenbasketball gibt es später auch noch im Spotlight. Da gibt es eine super interessante Geschichte, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Und ansonsten haben wir den Spieltag für euch zusammengefasst, der doch ziemlich cool war. Müssen wir, glaube ich, ganz so, kann man genau so sagen. An der Stelle noch ein kleiner Hinweis. Wir haben in den letzten Wochen sehr viele Zuschriften von euch bekommen. Dafür erstmal vielen Dank für jede einzelne. Wir freuen uns da immer sehr drüber. Und ihr dürft uns auch weiterhin sehr gerne schreiben. Auf den sozialen Medien sind unsere DMs offen, immer reinsliden und gerne mal dalassen, was ihr so denkt, wenn ihr auch neue Themenvorschläge habt beispielsweise. Denn beispielsweise der Vorschlag von Filipowski bei uns im Podcast, der kam auch von einem Würzburg-Fan, der hat gesagt, Mensch, wir sind so gut drauf und ihr habt so wenig über uns geschrieben oder gesprochen, da muss mal eine Folge her. Also, ihr seid ihr auf jeden Fall bedient damit. Und ansonsten lasst uns gerne eine gute Bewertung hier auf dem Podcatcher eurer Wahl. Dann sind wir nämlich damit besser bedient und können das noch ein bisschen breiterem Publikum möglich machen, hier diesen Podcast zu hören. So, das war's aber auch mit der Eigenwerbung. Jetzt machen wir Werbung für diese Liga, denn die war, Ruppi, richtig geil an diesem Wochenende.
Das kann ich absolut bestätigen. Also ein wirklich unterhaltsamer Spieltag mit Spitzenspielen, mit Overtime, mit Feuerwehrmännern, die direkt Brände gelöscht haben, wo wir auch später noch dazu kommen, mit Kellerduellen, mit Blowouts, mit individuellen Topleistungen und mit dir, Stacki, der in der Kommentatoren-Cam ausgerastet ist.
Ja, das stimmt. Ich konnte mich nicht völlig zurückhalten. Zurecht. Die Emotion im Basketball catcht mich dann immer doch nochmal ein bisschen anders als überall anders. Können wir später noch besprechen. Lass uns erstmal ganz kurz dieses Mal unseren kleinen Werbeblock nach vorne schieben. Und zwar den Tipico-Tipp der Woche. Den wollen wir heute mal früh angehen. Und wir haben unter uns besprochen, Ruppi hat auf jeden Fall ab jetzt erstmal Tippverbot. Denn Ruppi, deine Tipps waren zuletzt nicht so richtig sauber, nicht so richtig gut.
Lagen nur so um
sauber waren sie, aber nicht gut.
Bis 40 Punkte daneben, das geht. Überlasse euch jetzt mal den Vortritt.
Geht besser. Geht
der Tipico-Tipp der Woche.
Sehr gut. Robert, nimm uns ganz kurz mit, wie ist der aktuelle Kontostand, um dann zu sagen, was der Tipico-Tipp der Woche ist.
Ja, unser aktueller Kontostand liegt bei 91,70 €. Und wir haben uns als Spiel vom kommenden Spieltag eine Partie aus dem Keller herausgesucht, nämlich das Gastspiel der BG Göttingen bei den Tigers Tübingen. Und wir sprechen von einer gemeinschaftlichen Entscheidung, setzen auf einen Heimsieg der Tübinger mit mindestens 4 Punkten Vorsprung.
Ja, wir hoffen mal, dass wir damit mehr Glück haben, wie das, was Ruppi zuletzt da präsentiert hat.
Ich habe mich aus der Gemeinschaftsentscheidung auch rausgehalten hier.
Genau. Die Gemeinschaftsentscheidung ohne Robert. Gut. Alles klar. Dann war's das mit unserem Werbeblock für diese Folge.
18+. Erlaubt nach Whitelist. Suchtrisiko. Hilfe unter bovai.de.
Und dann können wir weitermachen im Kontext. Und zwar mit einem Spiel, das, glaube ich, gut und gerne als das Spiel der Woche betitelt werden kann. Denn die Vorzeichen waren so, dass die Würzburg Baskets mit 7 Siegen in Folge nach Berlin gereist sind. Alba Berlin sowieso als überdurchschnittlich talentierte Mannschaft in dieser Liga immer sehenswert. Und am Schluss, Robert, kam eine Partie raus, die richtig Spaß gemacht hat, die aber die heißeste Mannschaft der Liga so ein bisschen mit dem Feuerwehrschlauch abgekühlt hat.
Ja, wenn man so sagen will, denn die Siegesserie der Würzburg Baskets ist geritzen. 90-82 setzt sich Alba Berlin durch. Ja, nach taffen Wochen in der Euroleague. Ein wichtiger Sieg, glaube ich, für Alba Berlin, um einfach auch wieder Selbstvertrauen zu tanken in der nationalen Liga, wo man ja jetzt auch schon einige Niederlagen hinnehmen musste. Das war unterm Strich eine ganz solide Leistung der Berliner, auch wenn sie sich 22 Ballverluste geleistet haben. Ein bisschen mehr Qualität war dann doch im Kader. Wir werden es später mit Sascha Filipowski thematisieren. Der Unterschied zwischen einem Euroleague-Team und den Würzburg Baskets, der ist auf ganz, ganz vielen Ebenen eben relativ massiv.
Ja. Hermann ist doch noch nicht mit dabei gewesen im Kader, weil du gesagt hast, mehr Qualität, nicht, dass man da auf die Idee kommt, dass da der neue Mann bei den Berlinern schon mit am Start war. Er war es noch nicht, wird aber in den nächsten Tagen und Wochen dann auch ins Tagesgeschäft mit eingreifen, hoffentlich dann auch in der BBL wieder spielen. Was ich sehr interessant fand, und das werdet ihr gleich auch im Gespräch hören mit Sascha Filipowski, seine Mannschaft macht die wenigsten Assists in dieser Liga, hat aber eine Erklärung dafür, Robert, und die fand ich mega interessant. Das war so mein Highlight, oder eines der vielen Highlights in diesem Gespräch. Welches Highlight hattest du beim Gespräch mit dem Würzburger Coach?
Ja, mich hat vor allem der Plan beeindruckt, den er hat für den Standort Würzburg. Das ist jemand, der hier am Ruder ist, der auch die mittelfristige Perspektive des Standorts sieht. Nicht nur denkt, okay, wie schaffe ich es diese Saison, erstens zu überleben, zweitens vielleicht noch in die Playoffs zu kommen und damit eine riesen Überraschung zu schaffen. Nee, da ist jemand am Ruder, der eben eine Vision hat, wie dieser Standort in den nächsten 2-3 Jahren eben aussehen soll. Und das fand ich extrem spannend.
Robert, du warst beim Gespräch jetzt nicht mit dabei, kennst ihn aber schon aus Gesprächen, die du auch für BIC geführt hast. Deine Überschrift zum Text zu Sascha Filipowski war wie nochmal und warum?
Die Überschrift lautete, musst du nicht rauspiepen, ne? Also die lautete King Orgasmus. Warum? Er hat sehr, sehr schöne Gleichnisse verwendet im Gespräch. Da war wirklich alles dabei, von Beziehungen mit Frauen, mit Freunden, das aufs Basketball bezogen, bis hin eben zum Körper. Und er hat ein Basketballteam mit dem Körper damals verglichen, der eben funktionsfähige Arme braucht. Irgendjemand muss die Rolle der Beine einnehmen, die des Gehirns, der Nase, des Mundes. Er meinte, das Problem sei, jeder möchte natürlich der Penis sein, der in die Vagina reingeht und dann da seinen Schuss loswerden möchte. Aber er sagt seinen Spielern, ein Penis reicht, aber der ganze Körper genießt den Orgasmus letzten Endes. Fand ich eigentlich ein durchaus zutreffendes Gleichnis.
Okay, also das Gespräch dann, das wir geführt haben, ging nicht in diese Richtung. Das hört sich so ein bisschen nach Fremdschämen an. War es aber nicht, also, oder?
Ich fand es witzig und es war erfrischend.
Was eher aus einer biologischen Sicht
war. Es war erfrischend anders und es war, wie gesagt, nicht das einzige Gleichnis dieser Art, das er da von sich gegeben hat. Da waren wirklich viele gute dabei und es war was anderes und das fand ich eigentlich ganz nett und es war auch überhaupt nicht auf irgendeiner Fremdschämebene oder peinlich und oh Gott, was macht er jetzt für alberne Witze, sondern es war ja wirklich sinnvoll hergeleitet mit einem gewissen Witz drin. Und ich glaube, das hat mir Steffen Liebler dann auch noch gesagt, er packt die Jungs damit auch mit dem, was er erzählt. Also da nimmt er die auch mit. Das ist jetzt ein sinnvoller Vergleich, als wenn er da irgendwelche Philosophen zitieren würde, von denen 90% der Mannschaft noch nie was gehört haben.
Ja, das stimmt wahrscheinlich. Da kann sich zumindest mal jeder reinfühlen. Wir haben mit ihm gesprochen und hier ist für euch Sascha Filipowski. Sascha, welcome to the podcast.
Yes, thank you very much.
Sascha, What are your thoughts, or what is the most specific thing about your team in these times?
Well, we are not with big number, you know, but we have big hearts. So we are 10 players, really players with big character who want to improve, who are really hard workers. We have really great chemistry, so the players are connected with each other, strong, you know, they want to improve. And we are improving ourselves as a team on a daily basis. Mm.
You mentioned the chemistry. Is that chemistry also the reason for Würzburg being one of the biggest surprises of this first half of the BBL season?
For sure, because if you have just individuals who are not playing together and not helping each other, if there is no this glue effect, you know, of connecting and synergy, so then it's difficult to play strong as a team. So really this season, the players are connected. They are really characters who love to play for each other, help each other. And this is also one of the secrets, ingredients for this success until now.
Let's take about let's talk about your roster. Last year you've been an offensive team dominating about the mid-range game. This year it seems more like you are a defensive team. So do you have a game or an idea of how you want to play and select the players for it, or do you select the players and think about what can I do with this kind of players?
So because there are differences every year, so I cannot say that I am that kind of coach or this kind of coach. So obviously, if we have different styles and if we have different statistics, that means that we play different every year. So my philosophy is, of course, basketball is not just defense and offense and just transitions, but it's all together. So of course, we like it or not, 50% of the game we must play defense. Yeah. So, and defense is also very important of basketball game. Another 50% you have ball, you know, and then you have to share the ball and you play offense. So that's why I would say that basketball is very beautiful sport when you have to share and the minutes and the balls and the roles, you know, so it's very important that the pyramid is well known, that the roles are defined. And I wouldn't say that last year we didn't play defense. Of course, we had to play defense, you know, because from defense starts everything, you know, and also from smart offense starts everything. So everything is connected. Yes, this season at the moment, statistics are showing that we are very good defensive team, but also last games are showing that we can score close to 100 points and then we have also offensive potential.
Coach, you mentioned sharing the ball. Looking at the stats, your team is the team with the lowest number of assists per possessions, although the system is running really well. It was pretty similar to last season where you had Cam Hahn, Stan Whittaker, CJ Bryce. Now you have three other guards which are very dominant in handling the ball and scoring the ball. What is the explanation for that guards doing so well in your system?
Yeah, you know, the point is what is counting for assists, you know. So assist, if I pass the ball and the player didn't put the ball on the floor and he just shoot it and score, then his assist, you know. But if I put the ball on the floor and if I made layup, you know, that means that it's, you know, isolation. So that's why here in this kind of statistics counting, we have a lot of isolations, you know, because we have good one-on-one players, you know, who can play great with the ball. And who can play also on pick and roll, so who can play and attack a lot, just not just one-on-one, also two-on-two. So and if player creates by himself, you know, or with the help of his teammate, and he puts the ball on the floor, then it's not counting anymore as assist. So That doesn't mean that we are playing selfish basketball, you know, because me to have good one-on-one, we need great spacing and we need good ball movement. And we need to maintain that spacing that the guy with the ball will create. Here also the roles are defined. You know, not everybody is great one-on-one player. You know, so not everybody is playing isolations. So we have defined roles, and that's why the difference is in these assists. You know, so some teams, they have pass and shoot system. You know, we have also dribble and shoot system. You know, so and this dribble and shoot system, it doesn't count the assists, which doesn't mean that this basketball is not good, or because if you have less assists, that means that you're not sharing the ball. So it's quite opposite, you know. So you have to have good cooperation and good spacing, you know. And why to play pin down for somebody if he's great in one-on-one, you know? Why somebody needs to shoot three-pointers if he's not a good three-point shooter, you know? Or why somebody needs to play pick and roll if he's not good in pick and roll, but he's better in one-on-one. So this is the things that we take care in consideration. So we try to involve players and their skills to put them in that kind of system that they accept that role, that they respect that role. And that's why in some games it looks like we have, you know, less assists, but that doesn't mean that we didn't play team basketball.
The results show it. If you look at the table, that you're playing successful basketball. If you put together a roster, it's obvious that Würzburg is a team that finishes the plannings pretty early in the offseason. You completed your roster probably in moments where other teams not even signed a player. What's the idea behind these signings early in the summer?
You know, the wise people say that the early bird catches the worm, you know, so... So it's important that you are fast, because of course we understand that the budget is limited and we cannot fight and wait with some teams. So we have to really be fast. And here we are doing, great job, Dejan, me and Krešo. So we are doing here really great job in following the players during the season. You know, even today, now at this moment, you know, Krešo today is watching per day, you know, at least five to 10 players, you know, every day. He's following the leagues. He's contacting the players, agents, you know, we are following them and we are putting them in our system and if our philosophy, which one is good. So that's why, you know, if we are reacting quick and fast, we can bring somebody. Second thing is, of course, we have to have know-how of helping the players develop their game. You know, all these seasons we showed, you know, also during also my career, that the players are developing, which means after 1 year, player who is playing, for example, for 5,000 per month, he's getting after 1 year, 20,000 per month. So this is four times more. So that's why players and agents realize that. They said, okay, it's good that we put our players in the right system. And if they're right players, you must be hard workers. So doesn't everything depend on me or on my team? But it's important that the player has right character, that he's very hungry, very ambitious, that he is totally in love in basketball. He's hungry, a lot of hungriness to succeed. And then we can make good story. So that's why it's many things important, you know, that we can get these players. So we have to have know-how, you know, we have it, we show that, players show that. We have good marketing mouth by mouth, you know, from mouth to mouth. Players are talking, agents are talking. And second, of course, we are really selecting and picking the right players for our system according to the budget. So here I think that we are doing really great job, you know, me, Krešo and Dejan, you know, and also our management team.
When there was the first talk with you and Würzburg before you came over, was this a topic that you want to make players better, or how do you work together with Krešo in the seasons afterwards?
So Everybody must, as a coach, has his own, you know, vision of the profession. So, of course, I, for myself, I love teaching. I love people make better. I love myself being better. So I have to be the first example here. And in my career of, which is not, you know, although I am close to 50, you know, I'm 30 years coach, and I've been coaching in different cultures, different leagues. And everywhere I helped many players to make a step forward, because if you want to succeed, you have to make individual better, and then you have to teach them to know to play together, you know, because basketball is team sport. And then when they improve individually and everybody put on the table what he can do, and if they play together, then you have also success. So with Krešo, we are cooperating great. Krešo was a fantastic player. I played against him, you know, I mean, I was coach, and he played against me as a player, although he was many years in Russia, but he was under Messina in Benetton. So he had really tough coaching experience. So he had great coaches, and in Russia, he was one of the best players there. He played EuroLeague. And he knows this business. You know, he understands that he made everything in his career, although he had only one leg, with very hard work, you know, with very, very hard work, with determination. And that's why he succeeded. And then there is no shortcut, you know, in this sport. So you have to have people around you who love to work, to be disciplined, to be professionals. You need people like we are. So we have great staff, you know, with Dejan, with Paco, with Krešo. We have also Nico, great physiotherapist, who is also every day working extra before practice, after practice. So he's really helping the players to stay in shape, to recover them. So this is really teamwork. And I think that we are writing here a good story. You know, of course, when I came here, it was a big risk, because I wanted for myself to come to work in Germany, because I knew that Germany is a country which is disciplined, organized. You know, they respect professionalism, discipline, and hard work. And I wanted to come to in organized area, in the city, where I can feel good, and that I can work together with my team, that we can build good team and good cooperation, and we can make good team also of players, and then we can make good story. So, because also in Poland, in Turov, in also in Banvit, in Turkey, you know, also in Zelena Gora, for example, you know, we had really great success. Always when we had great team of coaches and great team of managers and great team of players, only then you can make good story.
Coach, you mentioned your teams in Poland, in Turkey, in Russia. You were used to play for titles. How difficult was it for you to switch in the focus to Würzburg, which is a team who's probably fighting for a playoff spot, but not for championships or cup titles?
When you are getting older, you are getting wiser, I would say, you know. So I understood that in life is not only gold that shines, you know, and not everything that shines is gold, you know. So I realized that success is not only first places, because only few teams, three teams in every league can fight for these top places. And now there is big fight of coaches that you can be part of that. You know, and not many coaches can get that opportunity. So I realized that in life, it's also important that you can show success. Doesn't matter that you are fighting for the first place and for the gold, but success is a relative thing, you know. So, and this relativeness and this understanding of life brought me thinking that it's better, you know, to work in an environment that you can show your quality, you know, that you have good co-workers, that you have great positive atmosphere, because only in great positive atmosphere with positive people, you can create something on long term. Today is very, very easy. You know, we see that you have big money, you know, and then there were many clubs with the big money. They big just buy good players and then, but every year you have to spend 80 millions, you know. So it's 8 millions, you know, it is 8 millions to spend. It's not so easy. And then you cannot be champion, you know. So in EuroLeague, you know, many teams, they have basically budget for the players more than 10 millions. And everybody is dreaming to be successful, you know. So I realized that for me, it is important to work in that kind of environment that I can choose the people I work with, that I can have good, that I can feel good. And if you feel good somewhere you work, you can give more, you know. And that's why I came to Würzburg. That's why I came to Germany to show that success is not only gold, you know, but success can be made making people better, better personalities, better players, and also team who can work together. And then you have also fans who can recognize that, coaches who can recognize that, agents who can recognize that, journalists who can recognize that, you know, and that is also called success. Also in NBA, not only Lakers, they have full gym, you know. But also Dallas has, you know, full gym, you know. Also other teams, they have great, they are not fighting for gold and titles, but they have full gym and they are making good stories and they have success. So that's why success is not only gold.
Is that the reason because you stayed in Würzburg for another year? There were some rumors that you maybe can change inside the Easy Credit BBL to other clubs, but you stayed in Würzburg. Was that the reason for it?
But I was a little bit tired of just changing clubs without a vision and just to be a fireman, you know. So you are just somewhere is burning, it's a fire and you are a fireman. You are going down there with the water and you are giving your best to save the season. I didn't want that anymore. I came here to save the season, of course, you know, but I came here. That's why I signed a 3-year contract. I wanted to build something, you know. I wanted the people around me to grow, me to help them grow. And I hope that people are recognize this project. And I hope that, you know, sooner or later we'll have general sponsor, that we'll have, you know, people, or that we will have contracts for more years. At the moment, we don't have general sponsor. At the moment, we have only 1-year contracts. At the moment, we cannot sign players for 2 years or 3 years, which is difficult, you know. And Würzburg, I feel great. People are great here. It's a very clean city, green city, you know. You have everything here, you know, university, young people. People love sports. They are biking, running every day. You see people on the roads doing sports. We have great fans. Fantastic fans, you know, very loud fans, one of the best in the league. So that's why I feel good here. And I hope that we can make progress. You know, we showed now that with basketball knowledge and with hard work, we can bring success. But we have to stay successful just with changing. Every day we have to change and every day we have to invest to become better.
What do you think, which role does a new arena play for Würzburg as a club?
I think it's the key point. You know, if we see also other clubs, they have fantastic arenas, you know, if you can sell more tickets, then if you have also concerts, you know, it's not just basketball, you have arena for other things, you know, why not people in Würzburg to visit, you know, jazz concerts, you know, pop concerts and also other, sports events, you know, and also we to be part of that. So I think that people in Würzburg, they respect life, you know. Restaurants are full. We have great culture, you know, great culture also here, you know, and people love going to not just to cinema, but also to opera, to some cultural dramas, you know, and people love also sport. So why not these people who respect life to have that opportunity to have more people, because you have to have a gym to that you can offer higher quality. You know, you cannot play Europe, you know, if you dream for Europe in without a gym, you know. So for sure, gym is very important thing for the city, that the people can also come. And why not people from you know, Bamberg or from Ludwigsburg or from Ulm, people to come to Würzburg to the concert? Why people from Würzburg must go everywhere? Because Würzburg is great, great city. They must come. And then you will fill restaurants. You can have more restaurants, more hotels, more tourism, everything. So everything is connected.
It seems like you find a place in Würzburg that you really love. But is there something you're missing back home from Slovenia, from Ljubljana?
Of course, there is big difference, you know, this club or the clubs I was in EuroLeague, you know. So I was eight years in EuroLeague as a head coach, you know, 7 years as assistant coach in many countries. Of course, there is a big difference. It's not just budget difference, you know, it's difference in organization. Because in these bigger clubs, you have to have service, you know, players must have great service that they can only focus on hard work, on practice, you know, and recovery. You know, and to offer this service, you have to have a budget. And this budget is not just for the players, buying players, you know, but the people who are working around, you know. Gym must be clean. We have to respect the lady who is cleaning the gym every day, you know. We have to have clean gym. We have to have fresh air. We have to travel good, because if we travel good and sleep good, we can play good. We can recover better. Supplements are important, electrolytes, proteins, you know, isotonics, drinks are very important for the players to take after tough practice, to have, you know, these supplements that they can recover. Immune system is very important about food, you know. So what you drink, what you eat, your immune system also depends on that. So this is everything important to make great successful story, you know. And of course, now more and more people in Würzburg are realizing that they don't want anymore just fight for survival every year, you know. Oh, what is the goal for this year? Oh, let's just shake every year and let's shake and be afraid if we stay in the league. For the future, of course, we want to become stable club which will not be afraid to fall in the second division, you know. So, but in the future, to be a team with a dream to fight for playoffs every season, you know. And maybe if the budget and the organization will rise and become better, maybe also one day with the gym to compete, for example, why not in at the beginning in FIBA Cup and then second, maybe in Champions League, you know. Why not? Why not these sponsors and these people to show them what is, you know, bigger, higher quality, and to see also other cities in Europe, how they play, how they're organized, you know, that is important.
So if you would qualify for a European competition, you would take the challenge next year?
At the moment, it's difficult to talk about this because with this budget and with this organization, we would die, you know, because, you know, honestly, 1 month and a half, we were practicing 4-on-4, you know. People doesn't know that, but 4-on-4 we practice because we had a lot of injuries. We have only 10 people, you know, and it's not easy. And if we would have a traveling, that would be a disaster, you know. Then you have to have also money for good traveling. If you have aeroplane for 5 o'clock in the morning and then, you know, 10 o'clock in the evening and cheap hotels and cheap food, then you cannot recover, you know, and then you are just playing and we would basically disappear. So that's why I say you have to be mature enough, strong enough, organization must be strong enough that you can compete in Europe, because it's not just the point to participate in Europe. You have to show the quality. And at the moment, we don't have that kind of organizational quality that we can compete in Europe. Now we are preparing great. We have Paco who is preparing coaches great. With physical strength, you know, Dejan, me, we are working hard on preparing them technically, tactically, you know. Nico, physiotherapeut, is preparing them, recovering and making them feel better. So we are winning games because we have time to prepare, you know. With this kind of budget and organization, I think that we would disappear in 1 year.
Coach, but you, it seems that the club can take positive things out of your experiences working in EuroLeague. But how is it with the player side? You practiced with a lot of great names in European basketball. Luigi Datome, if I'm right, Bobby Majanovic. Is it something that helps you working with players who want to make probably the first steps in European basketball?
Look, it's really big difference. For example, in CSKA, when I was assistant, you know, our budget for the players now is 500,000, you know. One player in CSKA was 2.5 million. And we had, you know, at least 5-6 players like that, you know, and we were competing in EuroLeague. You know, we have charter flights, you know, we had best hotels, you know, so it is different to see, you know, the player, you know, and it is big difference, you know, why the player is earning 2.5, you know, so Trajan Langdon, Matijaš Modiš, you know, G.R. Holden, you know, okay, Boban Marjanović was young that time, you know, Alexej Šved also was young that time. But these guys, they were earning that kind of money, but their behavior and professionalism was unbelievable. You know, they were really, really very, very high professionals, you know, and that's the biggest difference between average and top level. Top level, they're really high professionals. They are determined. They're very disciplined. They're taking care of what they drink, what air they breathe, what they eat, how they sleep, how they practice. They are basically 24 hours completely crazy in basketball, you know, and they are really very high professionals. That's why they are earning that money, and that's the quality. Of course, organization in these EuroLeague clubs and Würzburg is also big difference, you know. But Würzburg, they have people, you know. We have people who are more and more in love in this sport. We have sold out gyms, you know, sold out gym now in some games. And the people are recognizing and they want to evolve, you know, and to bring this higher level in this club. But the key is, you know, people, we need to change. People need to change, you know, because organization is also made of people, you know. Organization is not just gym and free weights in the fitness, you know. But the people are making changes, you know. So people who wants to develop, marketing to be stronger, management to be stronger, leadership to be stronger, sponsorship to be stronger, you know. And then everything can grow and we can become like one strong family. Important is that Würzburg is very healthy, you know. Organization has very strong and I will say very healthy roots, you know. People are not spoiled in a sense to be dirty. You know, we don't have criminals here, you know. In some clubs, you have that kind of people who just want to earn the money. They want just to sell the players. They're working with agencies, you know, and doing that. Here is very healthy society, you know. People here are really honest, hard workers, professionals. And we have very, very good potential to become very healthy club. So that's why here I recognize this healthy roots for this club, that we can grow and become better. And of course, I have to be patient, you know, so it's not the same. I cannot compare this club with some very good Euro Cup level or EuroLeague level. But the people are working hard to develop this organization on a higher level. And more they understand that knowledge and experience is important, you know, and working together is important, and people, quality people are important, that they can work together and then you can make dreams true.
What is your dream for this season?
Well, you know, dream is always, you know, to make forward organization on a higher level, you know. So basically, my dream is to win as much games as possible. Dream is to develop the players better, that we play better basketball. Because Goals you have to have, you know, but goals are always consequences. More I'm focused on the process, what I want. I want to develop players. I want me to play better basketball. I want to be stronger, faster, smarter, more experienced, more patient, more confident, you know, more to control emotions. So in all aspects, psychological aspects, social aspect, tactically, we to be smart, to make good decisions on the court, you know. So this is the things I'm trying that we develop. And then result will come as a consequence, you know. So this, what we are doing now, this is not by luck. This is only by working hard, you know. And luck is following the people who are working honestly and who are working hard. Of course, you have to have luck in life also. But usually luck is there when you are professional and you are giving your best. I need luck, of course, that we stay healthy, you know, because we are little numbers. My goal is that this organization recognize this, that the city recognize this, that we can sign contracts for more years with the players, that the gym will start building the gym, you know, that we will have general sponsor who will come and he say, okay, I love basketball, I take over. You know, we need boss also there, you know. Boss is very important. So I am the coach of my team, marketing also needs big boss. And this boss usually is the guy who is taking over, you know, and bringing the money, you know. So this is also important.
So you don't have something like playoffs would be the greatest success of the season or something like a...
Yes, of course. Of course, I dream that we reach playoffs. We are far from that because many teams who have more than triple budget like us, they are now behind us, but we have more than half of season to play, you know, and I hope that we will stay healthy and that we can keep going and keep winning. And my dream is, of course, that we reach the playoffs this season.
Good luck for that.
Thank you. Thank you. Thank you very much.
Also, das der aktuelle Erfolgscoach der Würzburger, sehr, sehr interessantes Gespräch, sehr tiefgründig. Und Robert, was mich vor allem so mitgenommen hat irgendwie, ist diese Idee, dass es nicht nur eine Mannschaft ist, um die es geht, ein Basketballspiel, sondern dass er verstanden hat oder dass er versteht und das auch aus seiner hochdotierten Vergangenheit mitbringt, hatte sehr viele Meisterschaften in Slowenien, Polen gewonnen und sowas, dass es mehr ist als eine Mannschaft, um die es da geht, sondern dass er diesen Standort als komplettes ausbauen möchte, um das zu einem funktionierenden Konstrukt zu bringen.
Ja, ganz genau. Er hat die Stadt angesprochen, die sehr sportverrückt ist. Er hat auch das ganz große Bedürfnis nach einer neuen Halle in Würzburg angesprochen, nach einem Hauptsponsor überhaupt erstmal, um eben sukzessive wachsen zu können, um sich dann auch mal Richtung europäischen Wettbewerb orientieren zu können. Also da ist ganz viel schon in die Zukunft gedacht, aber eben nicht überstürzt, sondern ganz bedacht mit einem Hintergedanken, dass das eben organisch wachsen muss. Und ich glaube, das zeichnet Sascha Filipowski aus, dass er diesen Geist, basierend auf seiner Erfahrung aus diesen vielen Stationen im Ausland, in der Euroleague, die er gehabt hat, eben hier einbringt.
Ja. Ich fand auch ganz lustig, ich wollte eigentlich nochmal so ein bisschen persönliche Ebene, was fehlt dir aus Slowenien und so, und er hat so viel Basketball im Kopf, dass er einfach nur wieder als Basketballcoach geantwortet hat. Das fand ich ganz, ganz lustig zu sehen. Das merkt man dann in den Zeilen dazwischen, wie Basketball verrückt dann häufig auch solche erfolgreichen Personen dann sind. Lass uns den Rest des Spieltags besprechen, etwas kürzer. Über zwei Spiele müssen wir, glaube ich, etwas intensiver sprechen. Zum einen, wir haben es ja gesagt, Feuerwehrmann Ingo Freier ist zurück und gewinnt mit 6 Heidelbergern gegen Braunschweig. Ruppi, was hast du für ein Spiel gesehen?
Das war schon irre. Also der Ingo Freier-Effekt ist absolut real. Der kommt zu irgendeiner Mannschaft hin, übernimmt die und gewinnt erstmal. Am Anfang feuern die aus allen Rohren, setzen sich relativ schnell, relativ deutlich ab. Und am Ende geht ihnen fast noch der Saft aus, völlig begründet in dem Fall übrigens. Also Heidelberg hat mit einer, 6,5 kann man das gar nicht nennen, also 6 1/8 Rotation gespielt, weil Vincent Kestelot sich nach 5 Minuten verletzt hat, dann raus war, dann saßen Elias Lassisi und Paul Zipser verletzt die ganze Zeit auf der Bank. Josh Gray hat auch nicht mitgewirkt, war auch verletzt. Und zu guter Letzt Tim Coleman ebenfalls noch, also praktisch eine Starting Five, die ihnen gefehlt hat. ist ganz eng geworden hinten raus. Braunschweig nochmal wieder in Führung gegangen und dann hat Abu Kijab den Game-Winner getroffen. Ich habe im Anschluss nochmal mit jemandem aus Braunschweig gesprochen. Da wurde so ein bisschen gesagt, ja, also uns war das allen klar, das ist der klassische Trainereffekt. Heidelberg wird hier richtig rauskommen. Trainer war es klar, allen im Umfeld war es klar. Ja, irgendwie scheint die Botschaft bei der Mannschaft erstmal nicht angekommen zu sein. Die haben sich erstmal dann das große Loch gegraben, aus dem sie sich am Ende nicht wieder ganz rausgraben konnten.
Ja, ich finde es interessant, den Ingo Freier-Effekt, den du ansprichst. Er stand ja in den letzten Standorten, wo er als Feuerwehrmann eingesprungen ist, sowohl in Oldenburg als auch beim MBC, eher dafür, dass er das Spiel beschleunigt hat, dass er hauptsächlich auch auf die Dreipunktwürfe gesetzt hat, dass es da also voranging. Und ich habe mich vor dem Spiel gefragt, wie soll Heidelberg noch mehr Dreier werfen, als sie sowieso schon werfen? Sie sind die Mannschaft, die die meisten Dreier nehmen pro Spiel und das mit riesengroßem Abstand. Das war eine ungesunde Balance. Und zwei Sachen, die Ingo Freier geschafft hat mit den Heidelbergern in diesen drei Tagen, das haben die Heidelberger Spieler auch selbst gesagt, Marcel Kessens nach dem Spiel auch. Er hat ihnen den Spaß gebracht. Er hat gesagt, ich habe noch schon seit Monaten nicht mehr so viel Spaß und so einen freien Kopf gehabt wie jetzt vor diesem Spiel. Das zum einen. Und zum anderen auch was man statistisch dann sehen kann. Bisher hatten die Heidelberger rund zwei Drittel ihrer Abschlüsse aus dem Feld, waren Dreier und ein Drittel nur aus dem Zweipunktbereich. Und ich habe gedacht, wenn Ingo Freier da ist, dann feuern die noch viel mehr, als sie es bisher gemacht haben. Aber der Ingo Freier-Effekt ist wohl nur, dass er was verändert. Und er hat geguckt, was kann ich verändern? Und die Wurfauswahl hat er verändert für seine Spieler. Und sie haben fast zwei Drittel Zweier genommen und nur noch ein Drittel Dreier. Also nur noch 25 Dreier in diesem Spiel genommen, was eine große Veränderung ist, Robert.
Und er hat das Spiel meiner Ansicht nach auch vereinfacht. Er hat auf diese Verletzten natürlich reagiert. Er wusste wahrscheinlich, dass Josh Gray nicht spielen konnte. Hat ganz einfache Pick-and-Rolls laufen lassen. Die Flügelspieler haben Platz gemacht. Bennett Hunt mit Marcel Kessen, mit Isaiah Whaley. Wirklich einfache Plays gelaufen, die aber sehr, sehr gut funktioniert haben, weil sie sauber ausgeführt waren. Und ich glaube, durch diese Einfachheit der Aktionen haben die Spieler auch wieder ihr Selbstvertrauen gefunden und dementsprechend dann auch in der Schlussphase kühlen Kopf behalten. Denn Rupi hat es angesprochen, Heidelberg war weit vorne, mehr als 15 Punkte geführt, aber man konnte ihnen zusehen, wie ihnen die Kraft ausging in den Schlussminuten, logischerweise. Aber da war dann noch so viel Selbstvertrauen da bei Akim Vargas, der einen unglaublich wichtigen Dreier reingeworfen hat, der auch Bennett Hund nach einem katastrophalen Turnover, 30 Sekunden Verschluss, aufbaut, statt ihn anzumosern. Und der dann auch dafür gesorgt hat, dass Heidelberg im letzten Angriff mit Abu Kijab diesen letzten Korbleger noch irgendwie da rein befördert hat. Klar können wir da über Offensivfoul diskutieren. Das interessiert heute niemanden mehr. Da war wirklich ganz, ganz viel Selbstvertrauen. Da war viel Wille, da war Überzeugung. Und ich glaube, dieser Sieg, auch die Art und Weise, wie er zustande gekommen ist, der tut den Heidelbergern extrem gut. Und sie haben ja gegen den MBC jetzt nächstes richtungsweisendes Spiel vor der Brust.
Ja. Also da schauen wir mal, wie da die Entwicklung weitergeht in Heidelberg. Es war auf jeden Fall ein erster befreiender Sieg. Man muss gucken, was mit Kestelot ist, wie schwer da die Verletzung ist und auch anderweitig, ob die es schaffen, dann mit mehr als 6 Spielern wieder zu spielen und inwieweit der Ingo Freier-Effekt dann auch nachhaltig da ist, um ja das Team weiterhin auf dem Erfolgsweg dann auch zu halten. Ich glaube, das wird enorm schwer werden, aber nicht unmöglich. Werden wir genauer unter die Lupe nehmen. So, dann haben wir noch ein weiteres Spiel, das wir etwas genauer unter die Lupe nehmen wollen. Lass uns da noch zwei draus machen. Bonn gegen Chemnitz erstmal. Die Chemnitzer gewinnen auch in Bonn, Ruppi.
Ja, spannende Voraussetzungen. Wir haben die beste Offensive der Liga, die Telekom Baskets, gegen die beste Defensive, die Niners Chemnitz. Und die beste Defensive hat sich relativ klar durchgesetzt, sind nämlich Bonn bei nur 77 Punkten gehalten. Relativ deutlich sage ich jetzt, es war +10 im dritten Viertel, die es letzten Endes ausgemacht haben. Aber trotzdem, Bonn bei 77 Punkten zu halten, ist aller Ehren wert. Haben auch Spieler wirklich sehr, sehr kalt gehalten. Glyn Watson bei 2 von 10, Savin Fleck macht gar nichts. So bezeichnend ist, dass der Bonner Topscorer Thomas Kennedy ist, ein Center, der allerdings mit 26-15 herausragend war. Bei Chemnitz Ayer Uguak, der beste Mann, 22 Punkte, 9 Turnover dazu. Chemnitz bleibt für mich das Team der Saison bislang. Alles wirklich souverän und ich traue der Mannschaft nicht nur die Top 4 zu, sondern das ist ein Team, das wirklich Playoff-Spiele gewinnen kann und das auch Playoff-Serien gewinnen kann. Und abhängig davon, man muss ja wirklich mal schauen, wo Alba bleibt, wo die Bayern am Ende einlaufen, wie das Ganze ausgeht, kann es richtig weit gehen für die Niners Chemnitz in dieser Saison.
Das wird auf jeden Fall echt spannend. Ich denke mir auch jedes Mal so, möglicherweise könnten die Chemnitzer jetzt vielleicht mal so ein Tief erfahren oder jetzt, aber Woche für Woche ist das sowas von souverän,
unter der Woche.
Dass die auch da über andere Teams drüber fahren, als wäre es gar nichts.
Bonn ein bisschen inkonstant, ne? Das bleibt so.
Okay, nix.
Bonn bleibt bitte? Ein wenig inkonstant.
Ja, das auf der anderen Seite auch, das stimmt. Thomas Kennedy natürlich, der immer besser reinfindet in diese Saison, aber alles in allem etwas inkonstant bei den Bonnern, ja. Dann lass uns noch kurz über Ulm gegen Vechta sprechen, denn dieses Spiel war eines der besten, würde ich sagen, der bisherigen Saison, weil es einfach so viel zu sehen gab. Also für jeden neutralen Zuschauer, aber es haben ja auch drei Ulmer Fans danach geschrieben, dass sie das ein richtig geiles Spiel fanden, dass es halt ein bisschen schade war mit dem Ausgang. Aber das war so ein crazy Game. Aus dem ganzen Spiel hättest du eine Top 10 machen können. Also nur allein aus diesem Spiel. Es gab gute Poster-Dunks, es gab krasse Blocks, es gab einen harten Fight, es gab unfassbar viele Klatsch-Dreier. Jorginho De Paula 1,3 Sekunden vor Schluss für 3 Punkte Führung das Ding reingeschossen. Dann Joschka Ferner auf der anderen Seite, der Ex-Ulmer,
die Ulmer-Defense aber voll
mit dem Buzzerbeater,
ne?
Für die Verlängerung.
Da hat die Ulmer bitte? Defense aber voll gepennt. Das war ja
aber
Wahnsinn.
Richtig, ja.
Karim Jallo hat da seinen Mann verloren und auch die Absprache mit Trevin Williams nicht gepasst und auf einmal steht Joschka Ferner, der Ulmer, der ehemalige Ulmer, da ganz frei in der rechten Ecke und da reichen dir eben 1,5 Sekunden, um dieses Ding reinzuwerfen für die Verlängerung.
Ja.
Und dann hat Rasta Vechta tatsächlich noch geholt, auswärts in Ulm beim deutschen Meister.
Aber auch
schon
da mit
Ausrufezeichen
mit zwei Aufsteiger. Richtigen Big Shots, die sie noch reingehauen haben. Reeves einmal mit dem Dreier und Iwundu mit dem Dreier plus Foul bei -4 zum 100-100. Das war echt krass. Also wenn die einen dieser Würfe nicht treffen, dann gewinnt Ulm das Ding. Aber so haben es die Ulmer gezogen. Was ich super bemerkenswert fand, Johann Grünloh, wir wissen, es ist ein Talent und der ist auf dem Weg nach oben und der macht immer wieder gute Spiele, aber wie er das Spiel verändert hat, das war ultra krass zu sehen. Also er kam rein in den ersten 3 Minuten, gleich 4 Offensiv-Rebounds geholt, hinten als Rim-Protector super geeignet in der Zone, macht's allen richtig schwer da zu penetrieren, wenn, dann müssen sie die Bälle hoch ablegen. Und auch an so Momenten wie dem Facial Dunk von Jorginho De Paula ins Gesicht von Johann Grünloh hat man gesehen, das ist schon so ein Ding, worüber du dich dann pushen kannst. Weil wenn du sonst irgendeinem 18-Jährigen mal ins Gesicht stopfst, okay, dann ist es halt so. Ist jetzt, weißt du, da kannst du dich nicht drüber pushen. Aber wenn du einem Johann Grünloh ins Gesicht pumpst, dann kannst du dich damit schon ein bisschen mehr pushen. Was zeigt, wie viel Respekt auch der Gegner mittlerweile vor ihm hat. Dass er da echt richtig, richtig, richtig gut spielt. Auch in so einem Spiel gegen den deutschen Meister dann das Spiel tatsächlich im richtig wörtlichen Sinn verändern kann. Genau, Ulm am Schluss dann verloren gegen Vechta. Die haben gerade auch immer mal wieder Probleme mit der Energie. Ich konnte vor dem Spiel mit Anton Gavel sprechen. Der hat gesagt, wenn wir es schaffen, von Anfang an unsere Energie zu haben, dann schaffen wir es auch, gute Spiele zu liefern. Aber wenn nicht, dann wird es schwierig. Und das hat man jetzt zum dritten Mal schon zu Hause gesehen bei ihnen gegen Ludwigsburg-Rostock und jetzt das Spiel gegen Vechta. Und auch im Eurocup läuft es gerade nicht so richtig rund. Da haben sie auch 3 in Folge verloren. Also die Ulmer aktuell so ein ganz bisschen am Struggeln. Wir dürfen gespannt sein, wie da die nächsten Wochen aussehen. Gut, lass uns dann durch Surfen im Two-Minute-Drill Rostock gegen Hamburg. Gruppe jetzt.
24-0 auf der Towers zwischen zweiten und dritten Viertel. So einfach kann man das Spiel erzählen. Also Hamburg sehr früh in Führung gegangen, zweites Viertel katastrophal verteidigt, Rostock setzt sich ab und dann gibt es diesen irren 24-0 Lauf. Die Towers defensiv wieder richtig angezogen in der Offensive, ihre Würfe getroffen, hatten aber auch einen Haufen freier Dreier und eine wirklich homogene Leistung wieder. Also es gab keinen Spieler, den man unbedingt rausnehmen muss, sondern eine vielköpfige Attacke der Towers, die voll auf Play-in-Kurs bleiben.
Oldenburg-Göttingen, Robert.
Ja, die Oldenburger zurück ein bisschen in der Erfolgsspur, haben auch ihre Offensive wieder gefunden. 106 Punkte aufgelegt, 106-85 gewonnen gegen die BG Göttingen im Niedersachsen-Duell. Die Göttinger, ja, auch schon wieder so ein bisschen was wie ein Sorgenkind der Liga. Die rutschen da jetzt immer mehr hinten rein. Wir haben den Heidelberger Sieg thematisiert. Der kommt den Göttingen natürlich nicht unbedingt entgegen. Rupi kann vielleicht noch was sagen. Sie sind ja auch auf dem Spielermarkt gegebenenfalls noch aktiv.
Genau, die Göttinger suchen ja händeringend nach einem Point Guard, nachdem sie sich von DeAndre Burns getrennt haben. Und auch wenn man sich jetzt so die Situation anschaut auf der Guard-Position mit Umoja Gibson, das scheint wirklich nicht die beste Lösung zu sein. Da hat er andere Qualitäten. Und in David DeJulius scheint dieser Spieler gefunden zu sein. Der hat in Lavrio gespielt, zuletzt in Griechenland. Da hat man sich schon geeinigt mit. Das Problem ist die finanzielle Situation der Göttinger. Also die hatten viele Point Guards in Betracht gezogen. DeJulius ist derjenige, bei dem es finanziell dann auch funktionieren könnte. Die drehen jetzt nochmal eine Runde auf dem Sponsorenmarkt sozusagen, um noch ein bisschen Geld einzusammeln, damit der Deal fix gemacht werden kann. Ich bin da aber sehr guter Dinge, dass das zustande kommt und dass das auch schon rechtzeitig zum nächsten Spiel passiert. Ob jetzt David DeJulius der passende Mann ist, das muss man dann mal schauen. Also ist ein Wunschspieler von Olivier Foucault, dem Trainer, ist aber auch ein Rookie, 24 Jahre, spielt seine erste Saison außerhalb des Colleges. Lavrio hat eine negative Bilanz, was ja nicht immer nur an einem Spieler festzumachen ist. Also das ist auch gar nicht unfair jetzt klingen. Ist ein solider Floor generell. Okay, als Scorer soll ganz gut verteidigen können. Ist auf jeden Fall niemand, der dir jetzt eine Garantie gibt, dass du anfängst, Spiele zu gewinnen. Aber das ist dringend nötig für Göttingen, denn kommendes Wochenende geht's zum weiteren Sorgenkind, nämlich nach Tübingen.
Ja, über die werden wir gleich auch noch sprechen. Jetzt aber erstmal Ludwigsburg gegen Crailsheim. Und Robert, die Ludwigsburger in Spiel 2 in der Basketball Champions League deutlich unterlegen gewesen in Istanbul. Da wird es jetzt also Spiel 3 geben am Dienstagabend, wenn ihr diese Folge hört, also heute Abend, wenn ihr sie frisch hört. Aber gegen Crailsheim hat es zumindest gut funktioniert.
Also wenn Ludwigsburg deutlich in der Türkei verloren hat, wie hat dann bitte Crailsheim in Ludwigsburg verloren?
Mehr als deutlich.
Mehr als deutlich. 106-59. Das Ergebnis, glaube ich, sagt alles. Das war ein Klassenunterschied. Die Hakro Merlins Crailsheim, man hatte vielleicht gedacht, dass sie durch den Sieg in der vergangenen Woche ein bisschen Selbstvertrauen getankt hatten, aber dem schien überhaupt nicht so gewesen zu sein. Da hat wenig bis gar nichts zusammengepasst. Das ist eine Gesamtwurfquote aus dem Feld von nicht mal 32%. Brandon Childress, der kürzlich noch 31 gemacht hat, geht jetzt wieder mit 4 Punkten und 0 von 12 aus dem Feld vom Parkett. Ja, wir haben seine Personalie schon oft diskutiert. Genie und Wahnsinn liegen unfassbar nah zusammen. Und die Schere zwischen Genie und Wahnsinn ist aus Crailsheimer Sicht leider auch unfassbar groß. Und das ist ihnen schon auf die Füße gefallen. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ich sehe die Crailsheimer in der Verfassung, wie sie sich befinden, aktuell wirklich als Abstiegskandidat Nummer 1, muss ich fast so festhalten.
Ja, Jussi Laakso hat sich nach dem Spiel dann sogar noch entschuldigt bei den eigenen Fans und auch beim gegnerischen Trainer, hat gesagt, das war nicht mal wie in einem Vorbereitungsspiel, dass wir ihnen irgendwas geben konnten für dieses Basketball-Champions-League-Spiel unter der Woche, sondern wir haben uns da einfach komplett abschlachten lassen. Ja, Ludwigsburg, das wird auch enorm spannend zu sehen, ob sie da im Do-or-Die-Spiel weiterkommen. Ich glaube, dass das ein sehr, sehr entscheidendes Spiel wird für den weiteren Verlauf der Saison. Wir werden es mal genauer beobachten, inwiefern dann. Lass uns weitergehen. Weißenfels gegen Tübingen. Haben wir vorhin schon mal ganz kurz thematisiert. Ruppi, du hast auf einen Sieg der Tübinger getippt und lagst deutlich daneben.
Ja, so deutlich waren es nicht. Es waren 36 Punkte, die ich daneben lag. Oder 37, wenn ich mit mindestens plus 1 müsste ja gewinnen. Ja, MEC macht das von hinten bis vorn klar. Komische Mannschaft, die ich wirklich gar nicht greifen kann. Du hast solche Leistungen dabei. Du hast den Sieg in Berlin auch überdeutlich. Und dann hast du zwischendrin wieder krasse Niederlagenserien. Also ein Team mit einer großen Varianz. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden, wie das da zustande kommt. Was deutlicher für mich ist, Tübingen, dass man sich so ein bisschen Sorgen machen muss. Sie haben viele Spiele verschenkt, die man als Aufsteiger mal mitnehmen kann, wo das dann manchmal doch die mangelnde Erfahrung ist. Jetzt gibt's die eine oder andere deutliche Niederlage. Sie haben sich von Jawan Masters getrennt, ihrem Backup-Point Guard. Da wird sicherlich einen Ersatz geben. Sind jetzt auch voll mit unten drin. Und da ich zumindest fest davon ausgehe, dass Heidelberg da bald rauskommen wird, weil sie einfach die Qualität in der Mannschaft haben und Trainerwechsel offenbar notwendig war, glaube ich, wird das dann da unten so ein Dreikampf werden zwischen Kreisheim, Göttingen und auch Tübingen, die da unten nochmal reinrutschen.
München und Bamberg werden wahrscheinlich nicht mit dabei sein, Robert. Die Münchner mit einer sehr souveränen Leistung gegen Bamberger, die letzte Woche noch gegen Alba gewonnen haben, aber in München keine Chance hatten.
Nee, so kann man das zusammenfassen. Die Bayern aktuell mit der längsten Siegesserie in der Liga. 7 Siege in Serie jetzt. Und das war wieder ein sehr seriöser Auftritt nach dem Euroleague-Spieltag, den sie zu absolvieren hatten. Das hat man von den Bayern in den letzten Jahren ja nicht immer so gesehen, aber diesmal schnell einen Vorsprung herausgespielt, im ersten Viertel schon mit mehr als 10 Punkten geführt, das dann verwaltet, die Bamberger sind ein bisschen näher rangekommen, dann aber nochmal aufs Gaspedal gedrückt. Also die Bayern sehr souverän im Vorgeschmack aufs Pokal-Halbfinale gegen die Bamberg Baskets gewesen. 91-69, der Endstand ein bisschen hoch vielleicht, so deutlich war es nicht, aber absolut ungefährdet der Sieg der Bayern gegen Bamberg.
Und dann ist hier für euch
die Big Starting Five.
Ruppi, wen haben wir dieses Mal?
Wir haben auf Point Guard Gino Crandall, der mit Oldenburg für Oldenburg gegen seinen Ex-Club Göttingen ein ziemliches Monster-Double-Double auflegt. 15 Punkte, 14 Assists, also ein ganz starker Wert beim deutlichen Oldenburger Sieg. Ihm zur Seite stelle ich Joel Aminu. Für einen Fechter bei diesem Overtime-Thriller, du hast ihn ja live gesehen, 20 Punkte, 6 Rebounds, für mich immer noch eine der positiven Überraschungen dieser Saison. Dann Jonathan Stove vom MBC, 25 Punkte, so die Speerspitze dieses deutlichen Siegs. Und dann spielen wir heute mal mit Twin Tower Lineup, mit zwei nominellen Centern, nämlich mit Alexander Oleg Jeva von den Hamburg Towers, der 22 und 6 auflegt. Und neben ihm steht Martin Bräunig, nochmal einer aus Weißenfels mit dem Double-Double, 16 Punkte, 12 Rebounds.
Also, dann haben wir das abgeschlossen, die Starting Five dieses 16. Spieltages. Ist also nur noch ein Spieltag überhaupt, um dann auch mal ein Fazit zu ziehen, um dann mal zu sagen, wie es in der Hälfte der Saison aussieht. So, dann haben wir jetzt also den BBL-Spieltag rund gemacht. Und dann wollen wir euch jetzt mitnehmen auf eine der coolsten Basketballgeschichten, die ihr 2024 hören werdet. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen, denn es geht um eine deutsche Basketballspielerin. Aber ich erkläre euch gleich mehr. Hier ist erstmal für euch
das Big Spotlight.
So, also das Big Spotlight, und es geht um eine deutsche Basketballspielerin, die auch in Deutschland ihr Basketballhandwerk gelernt hat, nämlich um Tuba Peuras. Sie ist an der Nordsee in Cuxhaven geboren und aufgewachsen, hat dort auch das Basketballspielen gelernt und ist so ein bisschen durch Basketball Deutschland getourt, aber irgendwie hat es nirgends so richtig funktioniert, dass sie angekommen ist. Und dann hat sie sich selbst auf die Suche gemacht über Instagram und ist mittlerweile eine der heißesten Spielerinnen des Eurocups. Spielt für Bursa in der Türkei und legt dort im Schnitt im Eurocup 12,3 Punkte und 9,3 Rebounds auf. Also eine richtig krasse Leistung bei fast 30 Minuten Spielzeit. Ich glaube, keiner von euch hat bisher von ihr gehört. Das wird sich jetzt ändern. Hier ist für euch Tuba Poyraz. Ihr fragt euch sicher, warum sprechen wir mit einer Spielerin von Bursa Uludag Basketball? Ganz einfach, weil sie eine der Geschichten schlechthin hat im Basketball 2024. Werdet ihr, glaube ich, keine coolere Basketballgeschichte hören als die von Tuba. Erstmal grüße dich. Hi.
Hi.
Tuba, wie geht's dir? Alles gut?
Ja, mir geht's soweit ganz in Ordnung. Und dir?
Ja, danke. Alles bestens. Tuba, du spielst für Bursa im Eurocup in der türkischen Liga. Wie läuft's aktuell bei euch?
Bei uns läuft es eigentlich ganz in Ordnung. Wir hatten jetzt ein paar Spiele, die wir eigentlich hätten gewinnen müssen, verloren, aus Verletzungsgründen. Aber sonst ist es eigentlich ganz in Ordnung. Wie gesagt, wir spielen auch im Eurocup. Sind jetzt aber leider auch raus, auch wegen Verletzungsgründen. Also unsere Mannschaft, wir hatten einen Kader von 8 bis 10 Leuten und dann haben sich ein paar Leute, weil wir halt in der Woche immer 2 bis 3 Spieler hatten, verletzt und somit hatten wir dann nicht so wirklich ein Roster, um weiterzumachen. Genau.
Ja. Aber es ist ja erstmal schon mal sehr bemerkenswert, dass du im Eurocup spielst. Ich glaube, den allermeisten in Deutschland bist du wahrscheinlich unbekannt, obwohl du hierher kommst. Du kommst aus Cuxhaven ursprünglich, ne?
Genau. Ich bin in Cuxhaven geboren, habe auch dort angefangen zu spielen und ja.
Wie bist du zum Basketball gekommen damals?
Meine Schwester, die hatte mit ihrer Freundin angefangen, einfach so als Hobby. Und dann habe ich sie mal einen Tag gefragt, ob ich mit ihr gehen kann. Und dann hat sie natürlich ja gesagt und dann habe ich so angefangen.
Sehr cool. Deine Schwester spielt noch?
Nee, die hat nach 3 Monaten aufgehört. Die hat das einfach nur aus Spaß gemacht. Ich habe weitergemacht.
Ja, du hast weitergemacht und zwar sehr erfolgreich. Du warst erst in Cuxhaven, später dann bist du weitergezogen, unter anderem zum MBC. Dort eine Saison Basketball-Bundesliga in Deutschland gespielt, ohne so richtig den Durchbruch geschafft zu haben, oder?
Genau. Also ich habe, als ich 15 war, erst in Schesel bei den Hurricanes angefangen. Das war in der zweiten Bundesliga. Dort habe ich dann manchmal so 5 bis 10 Minuten Spielzeit bekommen. Bin dann aber auch nach einem Jahr wieder zurückgegangen nach Hause, habe dann in der Regionalliga gespielt, ein bisschen nebenbei mein Abi gemacht. Für mich war Schule auf jeden Fall auch sehr wichtig, dass ich einfach wirklich was in der Hand habe. Danach bin ich halt nach Halle gegangen, habe beim MBC dann angefangen, habe dort tatsächlich auch nur für 3 Monate gespielt. Die Trainerin hat leider nicht so wirklich an mich geglaubt und hat mir die Bundesliga-Tauglichkeit abgesprochen. Und dann das hat mich tatsächlich aber nur noch mehr motiviert. Dann bin ich wieder zurück nach Hause und von da aus bin ich dann nach Island gegangen.
Genau, du hast nämlich eine total besondere Geschichte, deswegen bist du auch bei uns hier im Podcast, weil du eben nicht aufgegeben hast, weil du nicht gesagt hast, das ist das Ende der Fahnenstange, sondern du hast gesagt, ich schaue nach neuen Optionen und bist dann tatsächlich nach Island gewechselt. Wie kommt man darauf, nach Island zu wechseln und wie ist der isländische Frauenbasketball so aufgestellt?
Ich bin, wie gesagt, zurück nach Hause gegangen, ich hatte tatsächlich eine Downphase, ne? Also wenn die Trainerin nicht an dich glaubt und du aber wirklich alles Mögliche versucht hast, dann ist es halt echt schade tatsächlich. Ich bin dann zurück nach Hause, habe dort erstmal eine Woche für mich gebraucht, um erstmal wieder ein bisschen die Lust und so zu bekommen. Und dann habe ich auf Instagram ein bisschen recherchiert, habe nach ein paar Agenten geguckt und dann bin ich tatsächlich auf einen getroffen, der viele Spielerinnen in Island hatte. Und den habe ich dann angeschrieben. Der war dann tatsächlich auch interessiert. Ich habe ihm mein Highlight aus der Regionalliga geschickt. Ich hatte tatsächlich ein paar Spiele aufnehmen lassen, just in case. Und das hat mir dann wirklich geholfen. Und dann bin ich mit dem dann gestartet. Und der hat mich dann nach Island geschickt und der war dann für den Zeitraum auch mein Agent.
Ja, total krass, weil normalerweise kennt man das ja so, dass irgendwie die Agenten auf die Spieler zukommen, weil die einen irgendwo sehen, aber der Frauenbasketball ist halt nicht so gut durchgescoutet, gerade bis in den unteren Ligen, bis zur Regionalliga, da schaut halt niemand vorbei. Dann muss man das Ganze selber machen. Du hast tatsächlich dann deinem Daddy oder deiner Mama die Kamera in die Hand gegeben und gesagt, film mal?
Genau, also ich habe meiner Schwester das gesagt gehabt und die hatte das dann aufgenommen. Ich hatte 3 Spiele aufgenommen gehabt, hatte auch gute Spiele. Ich hatte dann, ich hatte in der Regionalliga 32 Punkte geaveraged, also im Schnitt. Und das hat mir dann halt wirklich geholfen. Aber ich brauchte halt jemanden, einen Agenten auch, der an mich geglaubt hat. Und das war dann für den Zeitraum ein guter Agent für mich. Der war aber auch nicht aus Deutschland, der war aus Amerika. Und der hatte dann Connection mit einem aus Serbien und dann oder Kroaten. Und so bin ich dann halt nach Island gekommen. Also das war schon echt eine gute Chance, muss ich sagen.
Auf jeden Fall. Manchmal passiert im Leben dann einfach irgendwie was, womit man gar nicht rechnet. Und plötzlich öffnet das ganz neue Türen. Wie war das in Island für dich zu spielen? Wie ist da das Niveau in der Liga? Wie ist das Leben dort?
Island ist kalt auf jeden Fall. wir hatten wirklich teilweise 2 Meter Schnee. Also das war schon echt richtig, richtig kalt. Und aber ich fand das einfach eine richtig coole Erfahrung, muss ich sagen. Ich war da ja nur 3 Monate, 3,5 circa. Bin im Dezember dorthin geflogen, Ende Dezember. Habe dann angefangen, dort zu spielen bis circa Mitte März. Wir haben auch die Playoffs gewonnen und so. Also das war schon echt cool, sind dann aufgestiegen. Ich habe dort in der ersten Liga gespielt, aber die haben noch eine höhere Liga, also eine Subway-Liga heißt die. Wir sind dann halt mit der ersten Liga in die Subway-League aufgestiegen, weil wir halt so gut waren und alles gewonnen haben. Genau, und die Liga vom Niveau her, würde ich sagen, ist wie zweite Bundesliga in Deutschland, aber die besseren Teams oder halt erste Liga, die schlechteren Teams. Also da waren gute Teams bei, aber auch so ein bisschen schlechtere Teams. Also das war schon, war ein gutes Niveau, aber hier in der Türkei ist wirklich komplett anders. Also das Niveau hier ist komplett anders.
Wie war das für dich damals, so der ausländische Profi plötzlich zu sein, der auch sicher performen muss?
Das war komplett, also in Deutschland, da ist man halt die deutsche Spielerin, ne? Man hat nicht so eine große Last. Es ist ja meistens so, wenn man nicht performt als Ausländerin, dann kann man wirklich nach 2 oder 3 Spielen einfach zurückgeschickt werden. Also man hat auf jeden Fall schon Druck. Aber ich habe eigentlich ganz, ganz gut abgeliefert. Aber man hat auf jeden Fall sehr viel Druck gehabt. Also ich habe ein Spiel schlecht gespielt, da dachte ich mir so, oh, du musst dich zusammenreißen, so, ne? Das war schon auf jeden Fall viel mehr Druck als in Deutschland.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie einfach oder schwer war es für dich, damit umzugehen, mit diesem Druck?
Es war in Ordnung. Ich hatte natürlich, keine Ahnung, meine beste Freundin, mit der ich darüber reden konnte oder so. Also man braucht auf jeden Fall jemanden oder halt irgendwie einen Trainer, mit dem man mal darüber reden kann, aus Cuxhaven oder so. Also das war schon wichtig, dass ich jemanden habe, der auch Basketball gespielt hat oder auch gecoacht hat oder so, damit man mal ein bisschen runterkommt und versucht, diesen Druck ein bisschen loszuwerden.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also das auf jeden Fall klingt ja schon mal irgendwie kurios. In Deutschland den Durchbruch nicht geschafft, dann nach Island gegangen, dort plötzlich sehr gut performt, eine gute Rolle gespielt und deine Rolle war dann so gut, dass du sogar von einem türkischen Club entdeckt wurdest. Wie ist es dazu gekommen? Ich glaube, das wird ja noch viel kurioser.
Ja, ich habe echt nicht gedacht, dass ich hier im Eurocup dann enden werde und da auch in der türkischen Liga, weil die türkische Liga ist einfach mit WNBA-Spielern voll. Also wirklich, hier spielen die besten Spielerinnen auf der Welt. Spielerinnen, die ich wirklich im Fernseher angeguckt habe oder eine Spielen sehen habe und ich mir so dachte, oh, wirklich, das ist mein Traum, gegen die zu spielen. Mit denen sitze ich jetzt zusammen am Tisch und rede mit denen über Basketball und so. Das ist schon echt ganz anders und auch wirklich. Also ich habe das Wichtigste ist wirklich einfach immer an sich zu glauben, muss ich sagen. Also ich, keine Ahnung, das, der Trainer, der hat mir auf Instagram geschrieben, der war letztes Jahr in der Türkei ein Trainer, also auch hier in der Türkei der Trainer, und der hat gesagt, dass mein Name ihm bekannt vorkam, und Tuba Poyraz ist halt türkischer Name, und er hat halt nach türkischen Spielern gesucht. Genau, und der hat dann 2-3 Spiele, also der hat natürlich auch in Istanbul und so ein bisschen geguckt, der hat dann 2-3 Spiele von mir angeguckt und hat mich dann auf Instagram kontaktiert. Also der hat dann einfach auf Instagram geguckt, und das ist schon echt krass, oder? Also ich habe in der Zeit dann auch den Agenten, den ich in Istanbul hatte, mit dem habe ich dann auch nicht mehr zusammengearbeitet. Also wir haben nur abgemacht, dass ich wirklich dann für diese 3 Monate mit ihm bin. Genau, und dann hatte ich halt auch keinen Agenten und gar nichts so, ne? Und dann hat der Trainer mich angeschrieben, und dann war das eigentlich so, dass der Trainer so mit mir kommuniziert hat, mir den Vertrag geschickt hat und so, und dann, das ist eigentlich schon echt, echt krass gewesen. Dann habe ich nach einem Monat Spielen hier in der Türkei, haben mich wirklich alle türkischen Agenten angeschrieben, Agenten aus Brasilien, aus Amerika und so, also wirklich die größten Agenturen haben mir geschrieben, weil ich halt echt in Ordnung performt habe. Und ja, und dann war ich auch wirklich schock, so, weil ich war diejenige, die jedes Mal, also ich habe nach Agenten geguckt, als ich in Deutschland war, ich habe niemanden gefunden, niemand war interessiert, und dann auf einmal hat mich jeder angeschrieben, dass ich wirklich irgendwann nicht mal mehr antworten konnte, weil das zu viele Agenten waren, und das hat mich dann auch irgendwann wirklich ein bisschen gestört. Also ich habe meinen Fokus ein bisschen verloren tatsächlich, weil dann der Agent wollte mit mir reden, der wollte sich mit mir treffen, der wollte hierher fliegen und mit mir reden und alles Mögliche. Deswegen, genau, habe ich mich dann vor circa einem Monat entschieden und habe jetzt einen Agenten für meine Laufbahn.
Okay. Total krasse Story. Du untertreibst stark, wenn du sagst, du hast ganz okay performt. Du hast richtig gut performt. Du legst im Eurocup über 12 Punkte auf. Du legst in der türkischen Liga über 12 Punkte im Schnitt auf, machst dazu fast 8 Rebounds jeweils. Das sind richtig, richtig gute Statistiken. Wie ist das in der Türkei? Gibt es da eine Ausländerregelung bei euch in der Liga?
Ja, man kann, einen Moment, man kann 2 European in der türkischen Liga spielen lassen. Und 3 Amerikaner. Genau, wir haben 3 Amerikaner und eine European Spielerin. Jetzt kommt noch eine andere Amerikanerin. Das heißt, der Trainer muss dann immer zwischen den Amerikanern aussuchen, wen er spielen lassen möchte.
Aber genau. Du hast mit deiner türkischen Staatsbürgerschaft den Vorteil, dass du in keins von den Kontingenten fällst und damit
genau
spielen kannst.
Genau, also ich habe beide Staatsbürgerschaften. Deswegen gelte ich hier als türkische Spielerin.
Das ist, wie gesagt, die Basketball-Story 2024 für mich bisher. Das ist so eine coole Story, irgendwie so von der Hoffnungslosigkeit, dass man nicht geschätzt wird für das, was man kann oder vielleicht auch irgendwie in die Mannschaft nicht reinpasst, mit der Trainerin nicht zurechtkommt und sich dann trotzdem irgendwie nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben, an sich zu glauben und das den Leuten dann spätestens in dieser Saison aber mal sowas von zu beweisen, dass man dort genau hingehört, wo man das sich immer gewünscht hat. Gab es schon Anfragen von den Nationalmannschaften, Deutschland oder Türkei?
Ja, die türkische Nationalmannschaft hatte mich angefragt, hatte mir geschrieben. Da waren, glaube ich, ein paar Probleme wegen ich habe keinen türkischen Pass, also ich habe nur einen Ausweis, genau, aber die haben mich auf jeden Fall angeschrieben. Die Managerin wollte ein Bild von meinem Pass etc. Deutsche Nationalmannschaft jetzt noch nicht. Also keine Ahnung.
Wenn du dich entscheiden müsstest, wüsstest du es? Wahrscheinlich nicht, oder? Du lässt
es
dir offen.
Nee, genau, ich lasse es offen. Also ich weiß tatsächlich nicht.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Vor allem, du bist ja noch super jung. Du bist erst 22 Jahre, hast schon so viel erlebt. Was war bisher so das Prägendste in der Türkei, was du erlebt hast?
Das Prägendste in der Türkei.
Hast du irgendwie so einen krassen Moment gehabt, sei es basketballerisch oder auch off the court?
Ich habe tatsächlich meine Nase gebrochen im Eurocup-Game. Und mein Knochen war wirklich hier auf der anderen Seite. Ne? Dann habe ich einfach, ja, die wollten mich dann ins Krankenhaus liefern, was auch immer. Und ich habe einfach weitergespielt und habe richtig geblutet. Und ich habe dann wirklich aber auch gut noch weitergespielt. Also das hat mich schon echt geprägt, weil Leute, die, keine Ahnung, die verletzen sich und dann so, oh ja, ich muss jetzt raus und so, aber ich bin bei sowas immer so, egal was ist, egal wie viel Schmerzen ich habe, ich möchte das Spiel beenden und dann kann ich ins Krankenhaus gehen. So, also, ja, yeah, aber dann, okay. Ja, das...
Ob das immer das Gesündeste ist, ist dann die Frage, tatsächlich aber man nicht. Merkt deine Passion auf jeden Fall für den Basketball. Sehr cool. Wie geht's weiter mit dir? Was hast du noch vor mit deiner Karriere, die ja gerade erst so richtig in Schwung kommt? Hast du Ideen, ob du in der Türkei bleiben möchtest, ob du zurück nach Deutschland möchtest? Ich meine, die allermeisten deutschen richtig guten Spielerinnen spielen alle im Ausland, weil da einfach das Niveau höher ist, die Bezahlung besser ist, genau. Die Professionalität höher ist bei den Vereinen. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, also ich denke tatsächlich, dass ich warte erstmal ab, aber ich denke, dass ich schon overseas bleiben möchte. Mein Agent hat jetzt schon gesagt, dass ich viele Anfragen hier in der Türkei habe, aber halt auch außerhalb, so aus Spanien und Italien, dass viele Trainer interessiert sind. Deswegen, also ich gucke jetzt erstmal, wie das nach der Saison ist, ob meine Performance auch so bleibt. Ich hoffe natürlich, ja, ich werde das Beste dafür geben, aber dann, dann werde ich mich Ende der Saison erstmal eine Woche so ausruhen und dann entscheiden, was ich machen möchte, wohin ich möchte und welches Team mir welches Angebot gibt und das kommt immer ein bisschen drauf an, wo so die Facilities besser sind und alles Mögliche klar. So.
Ja, das ist klar. WNBA auch schon ein Gedanke gewesen, wenn du schon gegen und mit so vielen von denen spielst?
Also mein Agent tatsächlich, der hat nur WNBA-Spieler, der hat sehr viele WNBA-Euroleague-Spieler und so, der hat auf jeden Fall schon das angesprochen. Also das, ich denke jetzt dieses nächstes Jahr noch nicht, aber vielleicht die Jahre darauf, wenn noch mehr passiert, dann eventuell ja. Das kann auf jeden Fall immer alles passieren. Das weiß ich auf jeden Fall. Das, wo ich hier jetzt bin, das ist wirklich von einem auf den anderen Tag ist das passiert und also auf jeden Fall bleibe ich am Ball.
Ja, wenn es nicht deine Geschichte zeigt, dass alles möglich ist, welche Geschichte soll es dann noch zeigen? Also das auf jeden Fall herausragend. Wir werden das weiter beobachten mit dir. Danke für deinen Besuch. Ich freue mich sehr, dass du bei uns warst, dass du dir die Zeit genommen hast, dich hier live aus Bursa zu uns rübergeschaltet hast. Und natürlich, die Daumen sind gedrückt für den Rest von der Spielzeit. Und wir verfolgen dich jetzt ein bisschen näher. Vielleicht schaffen wir es ja mal in der Sommerpause oder so zu telefonieren.
Ich danke dir.
So, das ist mal eine der Megageschichten 2024 im Basketball, finde ich. Eine super taffe junge Frau, die genau weiß, was sie möchte und der komplette Horizont offen steht, wo es noch hingeht. Das auf jeden Fall eine super coole Story, die mir auch großen Spaß gemacht hat. Ich finde sie super sympathisch. Wir haben danach noch ein bisschen miteinander gequatscht und man merkt einfach, wie tief ihr Wille ist, tatsächlich auch weiterhin als Basketballprofi aktiv zu sein. Und das im Eurocup, muss man sich mal vorstellen. Mal gucken, vielleicht wird es ja noch was mit der einen oder anderen Nationalmannschaft, vielleicht mit der WNBA. You never know, ist ja noch ziemlich jung. Dann gucken wir noch weiter, denn wir haben noch ein kleines Bonusmaterial von euch, von Ruppi, das er uns mitgebracht hat, und zwar aus Valencia. Ruppi, erzähl mal, wie ist es dazu gekommen?
Also in Valencia war es so gekommen, hier schon mal erwähnt worden, vergangene Woche, ich war jetzt 10 Tage lang mit dem FC St. Pauli fürs Hamburger Abendblatt in Spanien im Wintertrainingslager in der absolut nicht zu empfehlenden Stadt Benidorm, es sei denn, ihr seid trinkwütig und ihr seid Engländer. Aber der Vorteil von Benidorm ist, dass es gute, je nach Tageszeit, 1 bis 1,5 Stunden von Valencia entfernt liegt und Valencia Basket in der Zeit 2 Euroleague-Heimspiele hatte, einmal gegen Panathinaikos Athen, in der letzten Sekunde verloren durch einen Matthias Lissor-Freiwurf und dann gegen Žalgiris Kaunas auch knapp verloren, dank Keenan Evans. Und Žalgiris Kaunas bekanntermaßen mittlerweile trainiert von keinem geringeren als Andrea Trinchieri. Und das habe ich mal genutzt, ihn auf der Pressekonferenz anzusprechen, zu fragen, wo denn die Unterschiede liegen zwischen der Kultur, die er bei Žalgiris jetzt wahrgenommen hat in der kurzen Zeit, die er da ist, und der, die es in Deutschland gibt. Frage wollte er erst gar nicht beantworten, hat er gemeint, sowas Zeitpunkt hätte den nicht ein bisschen für unpassend, aber ich habe dann zumindest erwidern können, dass ich ja sonst keine Chance habe, ihm zu sprechen, und dann meinte er, ja, ja, okay, fair, dann gebe ich dir auch eine vernünftige Antwort und die hören wir jetzt mal.
Žalgiris, it's a small, big organization. It's a very vertical organization, means not too many people. But the thing that really impressed me is that from the lady that cleans sports gear to everybody around the team, to the guy from the marketing, to the finance office, they are the first fans of this team. So the passion that I feel around the team is unbelievable. Of course, Bayern is a great organization, big organization, but whenever it's big, you know, whatever is different, you know, the situation is different. But it's difficult to compare. I had great time in Munich, great time in Bamberg, and I'm enjoying every single moment. I hope that I will have at least two hours to look around and to see Kaunas, to see something else that is not the practice or a video.
Also Trinchieri, auch dort viel zu tun, aber was ich ganz interessant finde, dass er sagt, dass, und das kennt man ja von Žalgiris, dass da jeder Fan ist und da auch stolz ist, für diesen Verein zu arbeiten, finde ich ziemlich cool.
Ja, ich war ja auch vergangenes Jahr beim Euroleague-Final von Kaunas und allein, dass es dort das litauische Haus des Basketballs gibt, also eine Ruhmeshalle nur mit Basketball, ein Basketballmuseum, das fand ich super cool und absolut empfehlenswert, auch wie man da der eigenen Basketballkultur frönt, kann sich eigentlich jeder Nationalverband was abschauen von.
Ja, und Žalgiris ist übrigens die Euroleague-Mannschaft mit der drittgrößten Zuschauer, mit dem drittgrößten Zuschauerzuspruch mit fast 15.000, also um genau zu sein, 14.935 Fans im Durchschnitt, die bei ihnen in der Halle sind. Das ist die drittgrößte nach Belgrad.
Nach beiden Belgrader Teams. Beiden das ist ja das Witzige Clubs. Daran, dass ja ein bisschen diskutiert wird, wenn man jetzt neue Mannschaften aufnimmt, ob man auch welche rausnehmen muss und dass da immer gefühlt ein Belgrader Club am Wackeln ist, was ich nicht nachvollziehen kann. Also angesichts der Basketballkultur dort und der Zuschauerzahlen sicherlich spielen da immer wirtschaftliche Aspekte eine Rolle, aber ist für, aus meiner Sicht ein absolutes No-Go, ein Belgrader Team aus der Euroleague zu nehmen.
Ja, bin ich voll bei dir. Allein was die Passion angeht, dort ist absolut unübertroffen. Das ist ein ganz guter Hinweis. Euroleague werden wir höchstwahrscheinlich in der kommenden Woche einen sehr coolen Gast bei uns hier haben und sprechen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Ansonsten war es das für diese Saison. Für diese Saison, genau, Stucky. Für diese Woche. Wir hören uns im September wieder, ne? Nein, es war's nur für diese Woche. Wir hören uns kommende Woche wieder. Dringende Empfehlung, in die Basketball Champions League reinzugucken. Play-ins, wenn sich Ludwigsburg qualifiziert, und das tun sie, wenn sie gewinnen, ansonsten sind sie raus. Dann spielen sie unter anderem in der nächsten Gruppenphase gegen die Telekom Baskets Bonn erneut und gegen Galatasaray. Das könnten also dann auch nochmal heiße Begegnungen werden. Ansonsten meldet euch bei uns jederzeit, wenn ihr irgendwelche Themen habt, wenn ihr Meinungen zu irgendwas habt, dann meldet euch da gerne jederzeit. Wir freuen uns da immer sehr über jede einzelne Zuschrift und vor allem auch über Diskussionsmöglichkeiten dann mit euch im Direkten. Danke geht noch an Valentin Lindner. Das war nämlich derjenige, der uns da zweimal eine Mail geschrieben hat, dass wir doch endlich mal mit jemandem von Würzburg sprechen sollen. Grüße gehen raus, Valentin. Wir haben es getan, extra für dich und natürlich für alle anderen Hörer auch, die sich da gefreut haben, dass wir mit Filipowski gesprochen haben. Danke, Ruppi. Danke, sehr Robert. Und ich würde sagen, dann hören wir uns kommende Woche wieder.
Grüße. Mach's gut. Bis bald.
Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.